Mitarbeiter von der Kinderwoche, auch von meiner Seite, ganz, ganz fest Merci sagen. Ich habe mich so gefreut, einfach die Mails dürfen zu lesen, die immer wieder gekommen sind. Von Elisabeth Bieri, die sie geschrieben hat, versucht hat, wirklich zusammenzufassen. Ich habe mich so gefreut über das, was passiert ist in dieser Kinderwoche. Auch dann das Telefon mit dem Claude, den ich nachher hatte. Ich glaube, gestern oder vorgestern, ich weiß gar nicht, vorgestern, glaube ich. Wo du mir noch kurz erzählt hast, was passiert ist. Ich denke, das ist einfach ein riesiges Dankesanliegen. Wenn Kinder dürfen von Jesus hören und auch Jesus in ihr Leben ihnen annehmen. Merci viel, viel mal. Dann habe ich noch eine Ansage, die untergegangen ist, wo ich bitte, dass Josia das vielleicht noch mal ganz kurz PowerPoint von der Anzeige kannst einblenden. Und zwar geht es da nicht um Kinder, aber es geht um unsere Teenies und Jugendlichen. Es geht um einen Arbeitseinsatz vom Teenie und von der IG am 9. Mai. Das ist die Folie mit dem Gartenzwerg. Genau. Also Teenies und Jugendliche aus der Gemeinde kommen gerne zu euch arbeiten, wenn ihr irgendwie Arbeiten habt, wo ihr froh wäret, wenn die Leute würden helfen, wenn Junge euch würden helfen, Fenster putzen, Veloflicken, Uchudiäten, einfach irgendwelche Sachen, die euch vielleicht gerade schwer von der Hand gehen, geht doch bitte auf Miriam Waber zu, dass sie das ein bisschen koordinieren kann. Am 9. Mai findet das statt. Vielleicht sagen da, ich selber habe gerade nichts zu tun, aber ich kenne jemanden, der Hilfe bräuchte, dann bitte fragt doch dort an, gebt die Daten der Miriam, einfach, dass sie es ein bisschen koordinieren kann. Gut, merci viel, viel mal. Damit kommen wir zur Predigt. Wir sind mitten in einer Mini-Gottesdienst-Serie zum Thema die drei wichtigsten Charaktereigenschaften eines Christen. Letztes Mal haben wir gestartet und heute machen wir Fortsetzung. Es ist ja oft so, dass wenn man irgendjemanden sucht für irgendeinen Job, dass man eine sogenannte Job Description ausfüllt. Also, dass man nach Schlüsselkriterien fragt, nach Qualifikationen, nach besonderen Fähigkeiten, einfach so ein Anforderungsprofil erstellt. Was muss die Person bringen, die wir als Firma einstellen möchten? Auch im Leben von Christen ist es so, dass man die Frage nach den Schlüsselkriterien stellen darf. Was sind die wichtigsten Eigenschaften, die ein Christ ausmachen sollte. Das, was unabdingbar ist, dass wir irgendwo unseren Dienst in dieser Welt auch mit Vollmacht tun können, dass wir glaubwürdig sind, dass wir Autorität haben, dass wir unseren Auftrag in dieser Welt fruchtbringend können ausführen können. Und die Antwort könnte man ganz sicher in viele verschiedene Richtungen geben. Was ist wichtig? Aber ich persönlich bin der Meinung, es sind vor allem drei Sachen, drei Charaktereigenschaften, die vorhanden sein müssen und die man uns abspüren muss, damit wir als Christen etwas bewegen in dieser Welt. Man muss uns erstens abspüren, dass wir Gott lieb haben. Dass wir Menschen sind, die der dreieinige Gott in seiner Ganzheit, in seinem ganzen Wesen lieb haben. Man muss uns zweitens abspüren, dass wir Menschen lieb haben. Und um das wird es heute gehen. Und man muss uns drittens abspüren, dass wir demütig sind. Jetzt ist mir schon klar, das sind keine weltbewegende Charaktereigenschaften. Ich weiss auch nicht, was ihr erwartet hättet oder was ihr würdet sagen, was sind die drei wichtigsten Eigenschaften, die man bringen muss. Aber ich sage das immer wieder, auch wenn das nichts Neues ist und auch wenn das nichts Weltbewegendes ist, wenn ihr an die Leute denkt, die ihrem Christsein irgendwo gescheitert sind, dann ist es meistens in einem von diesen drei Bereichen. Dass sie irgendwo mit Gott ein Knorz bekommen haben, dass sie ein Knorz bekommen haben mit Menschen, wenn es darum gegangen ist, mit Menschen in liebevollen Beziehungen zu leben, oder aber, dass sie irgendwo über ihren eigenen Stolz gestolpert sind. Zumindest, wenn ich in mein Umfeld schaue und all die Leute vor Augen habe, in den letzten 20, 25 Jahren, die irgendwo nicht mehr mit Jesus unterwegs sind, dann ist es ein von diesen drei Bereichen, wo es knarzt hat. Wir haben letztes Mal darüber nachgedacht, was bedeutet das, Gott zu lieben? Heute geht es um den zweiten Punkt, Menschen lieb haben, um die Liebe zu den Menschen. Wenn es etwas gibt, was uns als Christen ausmachen sollte, dann die Liebe zu anderen. Ich glaube, Christen sollten Menschen sein, wo man abspürt, dass sie anderen können in Liebe, in Barmherzigkeit, mit Verständnis und mit Gnade begegnen. Und zwar einfach darum, weil da erstens der natürliche Ausdruck von Gottes Wesen ist. Wenn man Gott beschreiben müsste, wie ist Gott? Wie ist der Gott der Bibel? Wenn man ihn mit einem Wort beschreiben müsste, dann wäre das Wort Liebe. Der Johannes zumindest definiert Gott so. Ihr leset im Neuen Testament, im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16, die Aussage vom Johannes. Kapitel 4, Vers 16, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat, denn Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und Gott begegnet dem Mensch mit Liebe. Da fängt in der Bibel ganz vorne an, in der Schöpfungsgeschichte, wo der Mose beschreibt, dass Gott den Mensch schafft, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das setzt sich fort in seinem Umgang mit den Erzvätern von Abraham bis zum Josef. Es fängt Gott nachher weiter mit Israel, wo Gott immer wieder einen Weg sucht mit seinem Volk. Und ich staune einfach immer wieder über die Liebe, die Gott hat zu seinem Volk. Denke an eine Stelle aus dem Buch Hosea, wo Gott sagt, eigentlich habe ich so genug von dem Volk. Sie machen immer wieder Sachen, die daneben sind. Sie rennen falsche Götter nach. Und dann kommt die Aussage von Gott. Wind haben sie gesät, Sturm sollen sie ernten. Und man hat den Eindruck, da kommt eine grosse Enttäuschung von Gott zum Ausdruck. Gott hat genug, er mag nicht mehr mit seinem Volk. Und dann zwei Kapitel später, Hosea 11, da sagt Gott, ich lehrte Ephraim laufen, ich nahm sie immer wieder in meine Arme, aber sie erkannten nicht, dass ich es war, der sie heilte. Mit menschlichen Tauen, mit Seilen der Liebe zog ich sie und war zu ihnen wie einer, der das Joch auf ihre Kinnbacken anhebt. Sanft gab ich ihnen zu essen. Und dann sagt Gott, wie könnte ich dich preisgeben? Wie könnte ich dich preisgeben? Es dürft mich so tiefe Aussage Gottes. Ich kann dich nicht loslassen. Es geht nicht. Und mir dürft das ist Gottes Gedanken über diese Welt, auch über den Menschen. Ich kann die Welt nicht einfach loslassen, obwohl Gott seit Tausenden von Jahren Gründe genug hat. Warum? Weil Gott Liebe ist. Und Gottes Liebe gipfelt auf Golgatha, wo Jesus sein Leben für uns gibt, um für unsere Schuld zu sterben. Der Paulus sagt im Titusbrief, Kapitel 3, Vers 4, dass mit Golgatha Güte und Menschenliebe Gottes eigentlich erst so richtig sichtbar geworden ist. Und schaut, man kann sich ganz viele Gedanken machen über die Menschen rund um einen herum. Die einen sind dir sympathisch. Mit denen könntest du sofort Geburtstag feiern. Die anderen, die sind dir ein bisschen weniger sympathisch. Wieder andere, da bist du froh, wenn sie nicht auf dem gleichen Kontinent leben wie du. Die sind da dermaßen unsympathisch. Du kannst es einfach nicht mit denen. Menge lösen, wenn wir ans Denken, Freude uns aus, wieder andere regen uns auf, noch bevor sie überhaupt das Maul aufmachen. Aber für alle gilt das Gleiche. Egal welcher Mensch, das du vor Augen hast, egal welcher, Gott liebt jeden Einzelnen von ihnen. Und zwar mit einer Liebe, die unverständlich ist und unergründlich tief. Gott ist ein Gott, wo jeder Mensch mit uneingeschränkter, ewiger Vorbehalt und bedingungsloser Liebe liebt. Und jetzt denk einen Moment an die Menschen in deinem Umfeld. An deine Arbeitskollegen, an deine Nachbarn, an Leute, die um dich herum leben, an deine Verwandten, an deine Eltern, vielleicht auch an die, die dir überhaupt nicht passen. Und denk einen kurzen Moment darüber nach, wie Gott den Mensch sieht. Gott liebt ihn. Und nicht mit leeren Worten, sondern ganz tief. Und jetzt sagt der Gott, dass diejenigen, die an ihn glauben, das wären wir, dass wir handeln wie er. Und der Paulus schreibt im Epheserbrief, in Kapitel 5, Vers 1, und wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlägt die Stelle bitte auf, weil die tut mir ganz wichtig, Jetzt sagt der Paulus in Epheser 5, Vers 1 Folgendes. Der Paulus sagt, seid nun Nachahmer Gottes als seine geliebten Kinder und wandelt in Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Epheser 5, Vers 1. Macht Gott nach, sagt Paulus. Macht's wie er. Ahmet ihn nach. Imitiert Gott, seid seine Nachahmer, nehmt euch ihn zum Vorbild. Und wenn er Menschen liebt, dann sind wir herausgefordert, Menschen zu lieben. Liebe ist der natürliche Ausdruck von Gottes Wesen. Und darum ist es nur natürlich, wenn die, die an ihn glauben und mit ihm unterwegs sind und sagen, sie wollen ihm ähnlicher werden, und das wollen wir, dann ist es nur natürlich, wenn die auch anderen lernen, in Liebe begegnen. Liebe ist auch die Erspruch vom Heiligen Geist, wo der Paulus aufzählt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Liebe steht an erster Stelle. Darum glaube ich, die wichtigste Eigenschaft von Christen ist die, dass man Menschen liebt. Und zwar, indem man ihnen in Freundlichkeit begegnet. Ich mag mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren, unser Timo, der mittlerweile über 20 ist, war hier noch ein kleiner Botsch. Da waren wir im Tessin in den Ferien. Wir sind an die Matscha runter, baden. Und eine Gruppe von, da sind ganz viele Leute zu Ponte Brolla dort gewesen. Das war ein Tohu Wabohu auf dem Platz. Und wir mit unseren zwei Buben hier, Tabitha war noch nicht auf der Welt, sind dort unten gewesen, zu Ponte Brolla. Und alle haben sich so ein bisschen den Schatten gesucht und wir auch. Und das war eine Gruppe von Jugendlichen, die auch dort gewesen. Und der Timo als kleiner Bub, er hat schnell einmal gemerkt, das sind Deutschschweizer, die kommen irgendwo aus dem Raum Zürich oder Aargau oder so. Die reden da wie wir, die reden nicht Italienisch. Und dann hat er angefangen mit denen zu reden. So ganz komisch. Wir als Eltern sind zu daneben gekrochen, haben unseren Bub nicht mehr verstanden. Wieso fängt er an, mit wildfremden Jugendlichen zu reden? Und dann auf einmal, und die haben dem ganz freundlich Antwort gegeben. Die sind auf den eingegangen und haben den ernst genommen und haben mit dem geredet. Der hat ihn gefragt, wo kommt denn ihr her? Und dann haben die gesagt, eben von Zürich irgendwo. Und er hat gesagt, ich bin von Wilchingen, Schaffhausen und so. Und hat ihm erzählt. Und auf das Mal fragt unser Bub die Frau, glaubst du auch an Jesus? Und ich habe das Gefühl, die Welt bleibt eine Sekunde stehen. Was sagst du jetzt als Vater, wenn dein Kind so etwas fragt? Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Und dann sagt die, völlig erstaunt, aber voller Freude, ja. Sie war eine Jugendgruppe aus einer Gemeinde. Und es waren wirklich Christen. Und wir haben dann am Schluss, dann, wo wir weiter waren, haben wir den Timo gefragt, wie kommst du dazu, diese Frage zu stellen? Und dann sagte Timo, die sind so freundlich gewesen. Die sind so freundlich gewesen. Die müssen einfach auch an Jesus glauben. Und da ist mir wieder in den Sinn gekommen. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich gar nicht so. Kindermund tut Wahrheit kund, manchmal. Das ist gar nicht so falsch. Ich glaube, wenn etwas Christen auszeichnen sollte, dann ist es Freundlichkeit. Dass man uns da abgespürt. Dass wir Menschen in Freundlichkeit begegnen. Mit Liebe. Dass wir ihnen helfen, wo sie Hilfe nötig haben. Wir werden zusammen mit dem Roy Gerber und dann auch in der kommenden Gottesdienstserie, seine Investition, werden wir darüber nachdenken, wie kann denn das praktisch werden? Wie kann die Liebe Hände bekommen? Wie kann die Liebe Füße bekommen? Wie kann uns die Liebe zu den Menschen bringen? Und wie können wir das praktisch ausleben? Ganz konkret. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir wirklich lernen, Menschen lieben. Ich bin mir auch sehr bewusst, nicht jeder ist liebenswert. Wer ist das schon? Aber um das geht es nicht. Ich stoße auch an Grenzen, wenn es darum geht, Menschen zu lieben. Es gibt auch Menschen in meinem Umfeld, da muss ich euch ehrlich sagen, da habe ich den Eindruck, die kann ich nicht lieben. Es fällt mir so schwer, von liebevollen Gefühlen gar nicht erst zu reden. Aber ich merke, meine Sichtweise verändert sich dort, wo ich anfange, für die Menschen zu beten und wo ich zweitens probiere, sie mit den Augen von Jesus zu sehen und mir vorzustellen, wie sieht er die Leute. Und immer wieder in der Vergangenheit, wenn ich Mühe hatte mit jemandem und Claudi mir da abgespürt hat und mir gesagt hat, was, wo ist das Problem? Und ich den ausgepackt habe und gesagt habe, das fällt mir so schwer und der ist so schräg und der ist so mühsam für mich. Dann hat Claudi mir immer zugelassen und hat gesagt, du hast absolut recht. Genau so ist der. Genau so ist der. Aber weisst, Jesus hat ihn lieb. Und auch wenn das manchmal ein plumper Satz ist, aber er stimmt. Selbst der Schrägste in meinem Umfeld, Jesus hat ihn lieb. Selbst der, der mir am schwersten fällt, um ihn gern zu haben, Gott hat ihn lieb. Und wenn ich anfange, Leute mit diesen Augen zu sehen, da merke ich, da verändert sich etwas in mir. Das ist nicht so, dass ich emotional dann plötzlich auf der Wolke Nummer 7 schwebe und auf einmal liebevolle Gefühle für die Menschen empfinde. Aber Liebe ist nicht ein Gefühl. Liebe ist eine Tat. Liebe ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich dafür, dem Menschen Liebe zu begegnen. Wo Christus am Kreuz sein Leben gegeben hat, glaubt mir, er hat keine liebevolle Gefühle gehabt. Liebe ist eine Tat, Liebe ist eine Entscheidung. Der Johannes sagt, 1. Johannes 3, Vers 16, da könnt ihr euch gut merken. Johannes 3, Vers 16 kennt ihr sicher auswendig, aber 1. Johannes 3, Vers 16 ist ganz so wichtig. Dort steht nämlich, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge allein, sondern in Tat und Wahrheit. Liebe ist eine Tat. Ich glaube, dass unsere Welt das braucht. Menschen, die bewegt von Gottes Liebe auf andere können zugehen und ihnen können zu verstehen geben, du bist angenommen. Du bist angenommen. Ich respektiere dich. Du bedeutest mir etwas. Und nicht nur mir, sondern da gibt es auch hinter mir noch einen ganz anderen, der an dich glaubt. Ich habe euch letzten Sonntag erzählt, dass die Gottesdienstserie eigentlich entstanden ist aus dem theologischen Grundsatzpapier vom Bund heraus, wo sich die Theologische Kommission Gedanken darüber gemacht hat, was sind die wichtigsten Eigenschaften von einem Pastor. Eben nicht drei. Ganz viele andere. 50 Seiten ist das Paper. Und ein Haufen stimmt, oder? Dass man ein guter Pastor, dass er ein guter Kommunikator sein sollte, ein guter Leiter, das ist mir alles klar. Also theologisch sattelfest muss sein. Aber, und jetzt kommt das Aber. Es gibt Pastoren in unserem Bund und in anderen Bünden, die haben sehr wenig von diesen Eigenschaften. Das sind Leute, die brillieren nicht auf der Kanzel. Das sind nicht die grossen Rhetoriker. Und trotzdem sind sie enorm erfolgreich, in Anführungszeichen, wenn man so will. Warum? Weil sie Menschen lieb haben. Weil sie Menschen lieb haben. Ich kenne einen Pastor, wenn ich einmal seine Predigtmanuskript angeschaut habe, da ist mir das Brüllen gekommen. Wirklich. Durchgestrichen am Sonntagmorgen noch mit Rotstift, handschriftliche Notizen. Und immer so, hast du immer das Gefühl gehabt, wenn er auf die Kanzel geht mit seinen Blättern, hast du das Gefühl, wie wenn es eine Kuh im Maul hatte. Furchtbar. Und er war auch nicht der grosse Rhetoriker gewesen, überhaupt nicht. Aber da, was er gesagt hat, hat enormes Gewicht bei den Leuten. Und ich habe mich immer gefragt, woher kommt das? Bis ich gemerkt habe, der hat seine Gemeinde lieb. Der hat Menschen lieb. Und man spürt ihm das ab. Und wisst ihr, manchmal suchen wir bei uns auch nach Gaben oder Charaktereigenschaften, die spektakulär sind. Und wir denken, wenn ich so und so wäre, wenn ich selbst oder das andere könnte, dann wäre ich effektiv in meinem Dienst für Jesus. Wenn ich könnte reden, wenn ich könnte evangelisieren, wenn ich irgendetwas könnte, dann könnte Jesus mich brauchen. Wisst ihr, was das Wichtigste ist, dass Jesus uns brauchen kann? Dass wir ein Herz haben für Menschen. Ihr kennt alle die M&Ms. Im Christsein gibt es nicht M&Ms, im Christsein gibt es 4 M's, die wichtig sind. Man muss Menschen mögen. Man muss Menschen mögen. Ich glaube, das ist so wichtig. Zweitens, wichtig, wenn wir Menschen lieben wollen und wenn wir Menschen wollen, in Liebe begegnen, dann müssen wir lernen, den Durst gesehen von ihnen und nicht nur das Verhalten. Lasst mich euch erklären, was ich damit meine. Ganz vieles, was in dieser Welt passiert, ist für uns als Christen schwierig. Vieles von dem, was Menschen leben, widerspricht unserem Verständnis von richtig und falsch. Es entspricht unseren Wertvorstellungen. Es entspricht dem, wo Gott in seinem Wort auch als Wertvorstellung weitergibt. Und das ist nicht so einfach, wenn man mit diesen Sachen begegnet, konfrontiert wird. Aber ich glaube, wir müssen lernen, nicht einfach nur das Verhalten sehen, sondern hinter das Verhalten schauen und die Warum-Frage stellen. Warum? Warum beschäftigen sich so viele Menschen mit Esoterik? Warum fahren immer mehr Menschen auf übersinnliche Sachen ab? Warum treten immer mehr Leute in der Schweiz aus den Kirchen aus? Es war gerade ein Artikel in 20 Minuten, einige haben ihn vielleicht gelesen von euch. Die Schweiz ist so gottlos wie noch nie. Es haben noch nie weniger Menschen gesagt, dass sie an Gott glauben, wie jetzt gerade im Moment. Jetzt kann man lamentieren als Christ und kann sagen, oh, wie schlimm ist das? Aber wisst ihr, das bringt uns nicht weiter. Weder uns noch die Leute. Ich glaube, wir müssen fragen, warum ist das so? Warum? Warum treten je länger, je mehr Leute aus den Kirchen aus? Warum zerbrechen immer mehr Beziehungen? Und ich glaube, der Grund dafür ist ein riesengroßer Durst, den Menschen in der Seele haben. Ich habe euch das, glaube ich, schon mal erzählt. Der Henry Nouwen war ein katholischer Priester, der 1986 eine gut bezahlte Professur in Harvard aufgegeben hat, um unter Behinderten zu arbeiten. In den 80er Jahren war gerade so AIDS-Welle ganz gross. Gewesen. Und der Henry Nouwen hatte stark den Eindruck gehabt, er müsse in so eine AIDS-Klinik gehen und mit Menschen dort ins Gespräch kommen. Und der Nouwen sagt, das war in einer Zeit, gewesen, wo vor allem die sogenannten Risikogruppen mit AIDS konfrontiert waren. Homosexuelle und Drogensüchtige. Und so ist er in die Klinik und genau diese Männer und Menschen hat den Nouwen angefunden, vorwiegend homosexuelle Männer und Drogenabhängige, Heroinabhängige. Und der Nouwen, der katholische Priester, geht von Bett zu Bett und sagt, «Hallo, ich bin der Henry, würdest du mir deine Geschichte erzählen?» Und er sagt nachher, was ich dort vorfand, das waren nicht ablehnende, widerspenstige, dem Evangelium gegenüber abgeneigte Menschen. Was ich vorfand, das waren vor allem durstige Menschen. Menschen, die Durst haben in der Seele. Menschen, die Hunger haben im Herz. Ihr kennt die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen, in Johannes 4. Eine Frau, die probiert, ihren Durst nach Leben mit Männern zu stillen. Viermal, fünfmal, x-mal versucht die Frau da, ihren Durst nach Anerkennung, ihren Durst nach Wert, ihren Durst nach angenommen sein, nach einem Zuhause finden. Da hat sie probiert, über Männer zu stillen. Und es ist interessant, dass Jesus sie über diesen Durst anspricht und dass er sagt zu ihr, wenn du wüsstest, wer es ist, der mit dir redet, dann würdest du mich bitten und ich würde dir lebendiges Wasser zu trinken geben. Wasser, das den Durst des Lebens bleibend stillt, sodass man nie mehr durstig wird. Schaut, all die Sachen, die Menschen um uns herum sich damit umgehen und wo es danach rennen, das sind oft so Sachen, die den Durst nur für einen kurzen Moment stillen. Nicht bleibend, nicht ewig. Sie sind Ausdruck von etwas viel, viel Größerem. Sie sind Ausdruck von einer Leere in der Seele, die nur Gott stillen kann. Und ich glaube, wir müssen wieder lernen, den Durst zu erkennen, der hinter dem Verhalten steckt. Ich glaube, wir bleiben oft beim Beurteilen vom Verhalten stehen. Und nur um das klar zu machen, jemand lieben heisst nicht, sein Verhalten einfach gut heissen. Ah, du gehst fremd. Das ist schon okay. Schließlich liebe ich dich. Ah, du beschäftigst dich im Moment gerade mit Esoterik und lässt dich auf das ein. Das ist schon okay. Schließlich liebe ich dich und darf ja nichts dazu sagen. Nein. Jemand lieben heisst nicht alles gut heissen. Wir sind dem Maßstab der Bibel verpflichtet. Und natürlich ist vieles von dem, was gelebt wird, in Gottes Augen falsch. Aber wenn das einzig ist, was als Botschaft von uns ausgeht, wenn das einzig ist, was ausgeht von uns als Christen, dann verurteilen wir nicht nur das Verhalten, sondern unausgesprochen oft auch den ganzen Mensch. Oft auch den ganzen Mensch. Ich staune über Jesus und seine Begegnung mit dieser Frau am Jakobsbrunnen. Es ist mehr als bemerkenswert, dass er sich mit dieser Frau unterhaltet, sie um Hilfe bittet. Für einen frommen Jude in der damaligen Zeit handelt Jesus völlig deplatziert. Er bricht jede Konvention, Johannes 4. Er redet mit einer Samariterin und dann noch mit einer, die offenkundig in Sünde lebt. Das ist ein Unding, was er da macht. Aber schaut, die Liebe, die lässt Jesus hinter die Fassade, hinter das Fehlverhalten blicken. Er sieht den Durst, er sieht die Sehnsucht, die Frau antreibt. Die Sehnsucht nach Anerkennung, nach Geborgenheit, nach Angenommensein, nach Wert. Und ich glaube, das ist es, was wir lernen müssen. Die Sünde nicht zu verharmlosen, aber den Menschen zu lieben. Als ein, der durstig ist, als ein, der Durst nach Leben hat, der aber probiert, den Durst am falschen Ort zu stillen. Damit zum dritten Punkt. Menschen lieb haben, das gipfelt da drin inne, dass man sie für Jesus gewinnen. Und ich habe noch in der Einleitung gesagt, erwartet keine grosse neue Erkenntnis in dieser Gottesdienstserie. Das ist etwas, was uns allen klar ist, aber ich will es wieder sagen. Wenn Gott Liebe ist, wenn er der Inbegriff von all dem ist, was Liebe ist, und wenn seine Liebe darin gipfelt, dass Jesus in die Welt kommt und Christus sagt, er sei gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, dann glaube ich, wenn das Ziel von Jesus war, dann darf es uns nicht um weniger gehen, als dass wir diese Botschaft weitergeben. Da muss es Hauptanliegen sein, verlorene Menschen für Jesus zu gewinnen. Und jetzt nicht, weil wir Recht haben wollen, damit wir Recht bekommen. Oder weil wir andere wollen überzeugen, Jesus ist der richtige Weg oder so etwas, sondern weil wir sie lieben. Ich denke an meine Freunde, die Jesus noch nicht kennen. Ich will die nicht darum für Jesus gewinnen, damit ich Recht habe. Oder damit ich mir wieder eine Kerbe, eine weitere Bekehrungskerbe in meinen Bekehrungsgürtel schnitzen kann. Wieder eine verwünscht. So. Wieder eine mehr auf meinem himmlischen Konto. Nein. Ich liebe die Menschen. Die sind mir wichtig, die sind mir wert. Darum will ich es gewinnen. Der Paulus sagt, die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe Christi drängt uns. Und wir bitten als Gesandte an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das bewegt uns, das drängt uns. Wenn man jemanden gern hat, wünscht man sich das Beste für ihn. Und ich bin überzeugt, das Beste, wo Menschen, auch Menschen hier im Raum tun, kann passieren. Das ist, dass sie Jesus kennenlernen können. Und das sollte uns auszeichnen. Ein brennender Wunsch im Herz. Wir wollen das Evangelium. Da wollen wir weitergehen. Wisst ihr, jetzt sage ich etwas Gefährliches, aber wisst ihr, was ein Grund ist, warum so viele Menschen aus der Kirche austreten? Warum so viele austreten aus der Landeskirche? Ich glaube, ein Grund ist, weil du keinen Grund mehr hast, dort hinzugehen, wenn man da immer sagt, da, was in diesem Buch steht, ist einer Weg nicht wirklich wahr. Etta Linnemann war eine Professorin, eine bibelkritische Professorin. Sie hat gesagt, mit Bibelkritik werden die Kirchen leer gepredigt. Ich glaube, das ist ein Grund. Und ein zweiter Grund ist der, dass man oft gar nichts mehr hört vom Evangelium. Nichts mehr vom Kreuz, nichts mehr vom Blut von Jesus, nichts mehr von Sünde, nichts mehr von Verlorenheit und nichts mehr von ewigem Leben. Was haben wir denn anders, wo wir darüber reden können, als Evangelium? Wenn wir über alles andere reden wollen, dann findet ihr alles, was wir machen, findet ihr auch in einem weltlichen Verein. Die Kinderwoche, die hier stattgefunden hat, letzte Woche, die hätte genau gleich und genauso gut stattfinden können, irgendwo in einer weltlichen Spielgruppe. Problemlos. Problemlos. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass es hier um Jesus geht. Dass hier Geschichten aus der Bibel weitergegeben werden. Dass hier ein riesen Anliegen da ist, über Ostern, über Karfreitag zu reden, ein Kind für Jesus zu gewinnen. Ihr Lieben, das ist unsere Botschaft. Das ist unsere Kernbotschaft. Und die dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Echte Liebe muss zu den Menschen führen. Genauso wie sie Jesus vom Himmel zu uns geführt hat. Und echte Liebe hat immer das Anliegen im Herz, dass Menschen die Versöhnung, die Jesus für sie erworben hat, dass sie die für sich persönlich in Anspruch nehmen können. Wo wärst du, wenn es nicht Menschen gegeben hätte in deinem Leben, die dich geliebt und dir aus Liebe das Evangelium weitergesagt hätten? Wo wärst du heute? Wenn es nicht irgendjemand gegeben hätte in deinem Umfeld, der dir gesagt hat, da gibt es einen Gott im Himmel, der hat alles geschaffen und der will dein Vater werden. Da gibt es einen Christus im Himmel, durch den ist alles geworden, aber er war bereit, in die Schöpfung hineinzukommen und sich brutal ans Kreuz schlagen zu lassen, aus Liebe zu dir. Wo wärst du, wenn du das nicht gehört hättest? Wo ich wäre, weiss ich nicht. Aber ich weiss, dass die meisten von meinen Freunden, die ich mit 18 hatte, heute nicht mehr leben. Die sind mittlerweile tot oder hoffnungslos im Drogensumpf drin oder im Leben gestrandet. Wenn ich zurückschaue, weiss ich nicht, ob ich heute noch leben würde, wenn es nicht Menschen in meinem Umfeld gegeben hätte, die mir liebevoll nachgegangen wären. Die sich auf mich einlassen haben. Die nicht aufgehört haben, für mich zu beten und probiert haben, mich für Jesus zu gewinnen. Liebe muss zu den Menschen führen. Lass mich schliessen mit einem Gedicht, das ich gefunden habe. Es ist ursprünglich ein englisches Gedicht und ich habe versucht, das. Ich bin kein grosser Lyriker. Es ist ein bisschen holprig, aber ich habe es versucht, auf Deutsch zu übersetzen und in Reimform zu bringen. Und es ist jetzt auch da, kein Shakespeare. Ganz sicher nicht. Aber vielleicht hilft es euch und vielleicht, ich habe es auswendig gelernt, tatsächlich. Für mich, weil es mir so geholfen hat, dass ich dachte, ich will das nie mehr vergessen. Das Gedicht geht so. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er liebt nicht nur ein Paar. Die weisen, großen, noblen, guten, die tollen und den Star. Nicht nur diejenigen, die gut aussehen, mit Stil und flachem Bauch. Nein, Gott liebt alle, jeden Menschen. Ich frage dich, tust du es auch? Amen. Lass uns einen kurzen Moment haben von der Stille. Vielleicht gibt es jemanden, wo du jetzt gerade im Moment merkst, da ist ein Mensch, der sollte lernen lieben. Vielleicht gibt es jemanden in deinem Umfeld, wo du sagst, dem möchte ich mit Liebe ganz praktisch begegnen. Ihm etwas Liebes tun, vielleicht ein Kärtchen, ein Blümchen, vielleicht eine Einladung, vielleicht eine Handreichung, irgendetwas, wo du merkst, da kann Liebe praktisch werden. Dann mach das jetzt vor Jesus fest, dass du sagst, Herr, ich will das, ich will das. Hilf mir, Menschen lieben. Hilf mir, dass ich eine bin, wo die 4 M zum Zug kommen. Man muss Menschen mögen. Bewirk du das in mir durch dich. Lass uns einen kurzen Moment von der Stille haben, bevor das Singteam aufkommt und uns dann in ein letztes Lied hineinführt.